Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Dr. Ricardo Lagos Andino, einen schönen guten Morgen erstmal.
Guten Morgen, Frau Köster.
Sie haben gerade Ihren Namen auch nochmal erklärt. Das hat so eine schöne Bedeutung. Vielleicht können Sie es auch den SWR1-Hörern kurz erklären.
Ricardo ist der Vorname, Lagos kommt vom Vater, Andino von der Mutter. Und Lagos bedeutet Seen und Andino bedeutet aus den Anden.
Und Sie stammen woher?
Ich bin Spanier und Honduraner, in Honduras geboren.
Und Sie sind ein exzellenter Lateinamerika-Kenner, seit fast 20 Jahren Vertreter des zentralamerikanischen Parlaments in Europa. Sie waren Botschafter von Honduras, nicht nur in Deutschland, sondern auch in Polen und in Österreich. Und es gibt Schlagzeilen aus Venezuela. Der Machtkampf zwischen Nicolas Maduro und Juan Guaido hat die Schlagzeilen ja über Monate lang bestimmt. Und jetzt sind die Grenzen zu Kolumbien teilweise geöffnet worden. Was bedeutet das?
Zunächst mal bedeutet das eine Erleichterung für die Bevölkerung. Das bedeutet etwa zum Beispiel allein am Samstag vor 4 Tagen sind 30.000 Venezolaner nach Kolumbien rübergegangen, um Medikamente zu bekommen und Lebensmittel und so weiter. Und das scheint erstmal eine große, riesige Anzahl von Personen. Was man da nicht berichtet hat, ist, dass in die andere Richtung 40.000 Kolumbianer nach Venezuela auch gegangen sind. Das heißt, mehr Kolumbianer sind über die Grenze gegangen. Das bedeutet, es gibt einen regen Austausch in dieser Region und eine Erleichterung für beide Seiten.
Ja, die soziale Ungleichheit in Kolumbien natürlich auch immens groß ist. Wenn wir jetzt nochmal auf Venezuela schauen, also die Situation, Sie sagen, es entspannt sich etwas. Es hat ja Sanktionen gegen Venezuela schon unter Obama gegeben. Venezuela gilt als das erdölreichste Land der Welt. Und die Menschen, Sie haben es beschrieben, sie leiden Hunger und die Inflation frisst das Geld auf. Die USA spielen eine zentrale Rolle. Haben die sich mit Guaido jetzt verzockt? Was glauben Sie?
Zunächst mal, die soziale, wirtschaftliche und politische tiefgreifende Krise in Venezuela hat mehrere Ursachen. Endogene und exogene. Das heißt, im Lande selbst herrscht Korruption, die Regierung ist unfähig, aber die Opposition ist auch nicht in der Lage, die Macht zu übernehmen. Das ist eine Situation, die auch zu tun hat mit der Struktur von Venezuela. Eine sehr starke Abhängigkeit nur von einem Produkt von Öl. Wenn aber Sanktionen vom Ausland kommen, von der Europäischen Union und von den USA und hauptsächlich dann zum Beispiel das Hauptprodukt Öl betreffen, dann wird also diese Krise dann noch schärfer und noch intensiver. Und die Bevölkerung leidet dann noch stärker und noch mehr. Ursachen des Leidens der Bevölkerung ist die Lage intern in Venezuela und die Sanktionen im Ausland. Das belegen also auch die Fakten, die in Berichten der Vereinten Nationen vorgelegt worden sind.
Aber werden mit den Sanktionen denn überhaupt die richtigen getroffen?
Beide. Das heißt, die herrschende Regierung und Funktionäre, hohe Funktionäre und hohe Armeeangehörigen sind direkt betroffen und deren Familien, Verwandten und so weiter. Sie können ja nicht an ihre Privatkonten mehr im Ausland. Sie dürfen auch nicht mehr das Land verlassen, weil sonst sie im Ausland verhaftet werden. Aber Lebensmittel werden nicht gekauft, Medikamente werden nicht gekauft, weil die Gelder von Venezuela, von der Regierung von Venezuela eingefroren wurden. Und somit leidet auch die Bevölkerung allgemein.
Sie sind Vertreter des zentralamerikanischen Parlaments in Europa. Und bei der Lateinamerika-Konferenz Ende Mai in Berlin, da waren Vertreter aus 29 lateinamerikanischen Ländern geladen, aber kein Vertreter aus Venezuela. Ist diese Blockadehaltung der Bundesregierung der richtige Weg?
Ich würde das im Falle von der Konferenz in Berlin nicht Blockade nennen, sondern das nennt man Reziprozität. Das heißt, der deutsche Botschafter in Venezuela wurden von der venezolanischen Regierung ausgewiesen vor etwa 2-3 Monaten. Und insofern im Sinne der Reziprozität, und so sind die diplomatischen Gepflogenheiten, wurde dann die Regierung von Venezuela nicht eingeladen. Die Position von der deutschen Regierung ist eine Position so ähnlich wie die von der Europäischen Union, nämlich in Venezuela keine militärische Intervention, keine Gewalt, freie Wahlen durch Dialog und durch Verhandlungen, durch eine friedliche Lösung wäre dann die Zukunft von Venezuela eventuell besser in kurzer Zeit.
Wie wird denn dann verhandelt, wenn es eben über nicht diese normalen Regeln der Diplomatie geht? Wird da im Hinterstübchen verhandelt? Wie sieht das aus?
Im Falle von der Opposition und von der Regierung von Maduro wurden die Verhandlungen vor etwa 4 Monaten im Geheimen aufgenommen auf Kuba. Inzwischen wurden diese Verhandlungen bekannt durch die 2 Begegnungen im vorigen Monat in Norwegen, in Oslo. Es sind Verhandlungen auch angekündigt worden für nächste Woche. Nur die USA sind gegen diese Verhandlungen. Ansonsten sind alle Länder der Welt, Russland, China, Venezuela, die lateinamerikanischen Staaten, die Europäische Union, afrikanische Staaten etc., die Vereinten Nationen, sind für Verhandlungen zwischen Opposition und Regierung für eine Lösung in Venezuela.
Wie wahrscheinlich ist denn eine Lösung?
sehr schwierig zu sagen. Es kommt darauf an, wer wann was zugibt. Das heißt, die Opposition muss sich eben auf einen Kompromiss einlassen und die Regierung muss sich auch auf einen Kompromiss einlassen. Wie der Kompromiss am Ende aussieht, das kann man im Moment nicht sagen, aber es soll eben eine Lösung sein, wo alle Beteiligten sich damit abfinden können.
Aber es geht ja auch im Hintergrund um viele mächtige Staaten. Russland und China sind die größten Gläubiger Venezuelas. Welche Rolle spielen diese beiden Staaten im Vergleich auch zu Amerika, die ja auch wieder eigene Interessen haben?
Alle drei Mächte spielen eine große Rolle in ganz Lateinamerika. In einigen Ländern mehr, wie auf Kuba oder Venezuela, und in anderen Ländern weniger, wie zum Beispiel in Brasilien, wo dann ja schon klar ist, dass der neue Präsident von Brasilien sich eher an USA orientiert. Wobei eben aber andere Staaten wie Bolivien, Chile etc. gerne mit China oder Russland dann Handel treiben möchten, um nicht in Abhängigkeit zu geraten mit den USA. Im Falle von Venezuela sind China und Russland Waffenlieferanten, aber auch Lieferanten von Geld, von Finanzmitteln und sind also eine Art Schutzmacht in der internationalen Gemeinschaft für die Regierung von Venezuela. Die USA hätten am liebsten Russland und China raus aus Lateinamerika, vor allem weil sie verdrängt werden von den Absatzmärkten. Die US-Produkte sind etwas teurer verglichen mit den chinesischen Produkten. Und so haben dann viele kleine Länder wie Bolivien oder El Salvador großes Interesse, mit Kontinentalchina dann eben Handel zu treiben und weniger dann mit den USA.
Aber man wird die Länder vermutlich gar nicht raustreiben können, da sie ja die größten Gläubiger Venezuelas sind. Also diese Strategie wird doch wohl nicht aufgehen.
Ich glaube, dass die Europäische Union, die USA, China und Russland am besten sich eben hinter dem Dialog stellen sollten und alle gemeinsam eben nach einer Lösung suchen sollten, wo, wie gesagt, ein Kompromiss dann herauskommt, wo beide Seiten auch international und national dann eben damit zufrieden sind.
Kolumbus entdeckte Amerika und 50 Jahre später waren etwa 90% der indigenen Bevölkerung Südamerikas tot. Das ist keine Erfolgsgeschichte. Ricardo Lagos Andino in SWRs Leute. Sie haben aber Erfolgsgeschichten zu europäisch-lateinamerikanischen Beziehungen. Welche nämlich?
Ein Beispiel ist die Begegnung in Paris zwischen dem großen deutschen Wissenschaftler Alexander von Humboldt und dem großen Befreier Südamerikas aus Venezuela, Simón Bolívar. Seitdem gibt es zwischen Deutschland und Lateinamerika eine gegenseitige Bewunderung und sehr gute Beziehungen, mit Ausnahme der letzten Jahre im Falle von Venezuela. Aber ansonsten sind die Beziehungen zwischen Lateinamerika und Europa, Beziehungen Lateinamerika und Deutschland sehr gut.
Was war das für eine Begegnung zwischen Humboldt und Bolívar?
Beide haben voneinander gehört. Der eine hatte dann die große Hoffnung, den großen Traum der Befreiung von der Kolonialzeit, Simón Bolívar. Und der andere ist für meine Augen der wahre Entdecker Lateinamerikas. Er hat Lateinamerika nicht besucht auf der Suche nach Gold und nach Reichtum, sondern was er da entdeckt hat, ist Kultur und die Naturschätze Lateinamerikas. Und dafür sind wir ihm sehr dankbar.
Das ist jetzt eine sehr positive Sicht, aber natürlich gibt es auch die Kolonialzeit und das ist natürlich auch historisch gewachsen und auch in den Beziehungen. Steckt das noch drin oder spüren Sie das etwa nicht?
Vor 200 Jahren waren dann diese Länder Kolonien von Spanien und von Portugal, im Falle von Brasilien. Aber das ist schon 200 Jahre her und die Beziehungen zwischen Spanien und Lateinamerika haben sich weitgehend dann normalisiert. Was man aber nicht als Wiedergutmachung bezeichnen kann, ist, was mit der indigenen Bevölkerung passiert ist. Armut ist eben sehr weit verbreitet unter der indigenen Bevölkerung, bis heute noch als Folge der Kolonialzeit.
Sie arbeiten seit 40 Jahren an den europäisch-lateinamerikanischen Beziehungen. Was war Ihr letztes Projekt?
Ein Beispiel möchte ich zunächst mal nennen, das mir sehr wichtig ist. Ein großer Deutsche hat also sich sehr stark gemacht für den Frieden in Mittelamerika. Das ist Hans-Dietrich Genscher. Mehrere Jahre lang hat er dort Verhandlungen geführt zwischen den Kriegsparteien, zwischen der Armee und den Guerillas. Und es kam dann zu dem größten Erfolg der Vereinten Nationen zu dem damaligen Zeitpunkt bei einer Friedensverhandlung. Und Lateinamerika lebt heute in Frieden. Soziale Probleme gibt es heute noch. Die Ursachen waren von dieser Krise und von diesen Kriegen damals. Aber es herrscht dann Demokratie in allen diesen Ländern. Mal weniger, mal mehr, je nachdem. Zum Beispiel in Nicaragua gibt es eine politische Krise von links, in Honduras eine politische Krise von rechts. Aber im Grunde genommen ist das ein Beispiel, wie eben Möglichkeiten bestehen, sich direkt zu involvieren im Sinne von Dialog und von Frieden.
Sie haben ganz eng mit Hans-Dietrich Genscher zusammengearbeitet. Sie haben dann auch ein gemeinsames Buch geschrieben. Was glauben Sie, war damals seine Strategie bei den Verhandlungen? Warum ist es ihm letztendlich auch geglückt?
Damals hat die Regierung der USA hauptsächlich Militärregierung in Mittelamerika unterstützt. Die Krieg führten gegen eine linke Guerilla. Es gab Guerillas in mehreren Ländern wie Guatemala, El Salvador, Honduras und Nicaragua. Und diese linke Guerillas wurden dann von Russland und von Kuba unterstützt. Hans-Dietrich Genscher hat gesagt, weder links noch rechts, sondern die Demokraten müssen unterstützt werden. Es gibt unter konservativen Demokraten, es gibt auch unter linken Politikern Demokraten. Und die hat er zusammengeführt und am Ende siegte dann eben der Frieden und der Dialog und nicht der Krieg.
Haben Sie sich was von Genscher abgeguckt für Ihre diplomatische Tätigkeit? Sie sind Botschafter Honduras gewesen.
Sehr viel und jeden Tag. Er war nicht nur ein Profi, er war sehr gut vorbereitet, hatte sehr gute Mitarbeit und vor allem, er war überzeugt von seinem Vorhaben und er überzeugte auch mit seinen Taten.
Mit 7:0 hat Brasilien Honduras geschlagen im letzten Test vor der Copa America der südamerikanischen Fußballmeisterschaft. Ricardo Lagos Andino, Sie waren Botschafter von Honduras. Wie sehr hängt Ihr Herz an diesem Land?
Sehr. Ich wurde dort geboren. Ich habe da meine Jugend verbracht, habe da die Schule besucht. Ein Teil meiner Verwandtschaft lebt noch dort. Meine Mutter, zwei Geschwister. Und ich besuche dann natürlich sehr gerne mein Land. Wir haben da mit meiner Frau dort geheiratet. Ein von unseren Kindern ist dort geboren.
Ihre Frau stammt aus Dülmen in Nordrhein-Westfalen?
Meine Frau kommt aus Dülmen. Wir haben uns an der Universität Münster dann kennengelernt vor 45 Jahren.
Und wann waren Sie zuletzt in Honduras?
Vor 3 Jahren. Zuletzt, es hat zu tun mit meiner Arbeit. Das heißt, ich habe ja hier zu besuchen alle Parlamente in Europa und ich habe dann im Moment sehr viel bei meinen Terminen und bin nicht dazu gekommen, da Mittelamerika zu besuchen die letzte Zeit. Aber ansonsten 2-mal im Jahr war ich früher oft dabei.
Die Nachrichten, die wir hören von dort, dass das Land extrem gefährlich ist. Die Hauptstadt hat, glaube ich, kürzlich erst Venezuelas Hauptstadt Caracas als gefährlichste der Welt abgelöst. Also die Situation ist einfach dramatisch. Was macht es dort so gefährlich?
Wir erleben in Honduras eine soziale, politische und wirtschaftliche Krise ja schon seit vielen Jahren. Es gab Wahlen vor 1,5 Jahren in Honduras, die werden dann von der Opposition nicht anerkannt. Man hält das für einen Betrug oder Wahlbetrug. Und es gibt also eine konservative Regierung, die hauptsächlich von den USA unterstützt wird. Nun, das bedeutet, dass Hunderttausende von Menschen versuchen, das Land zu verlassen und gehen dann zu Fuß von Honduras dann Richtung USA. Die gehören zu diesen Karawanen zusammen mit Salvadorianern und Guatemalteken. Es ist leider so, dass etwa 10% der Bevölkerung Honduras das Land hat verlassen müssen. Das bedeutet, dass es da eine hohe Armut gibt. Etwa 60% der Menschen leben unter Armut. Aber es gibt dort auch Hoffnung. Ich bin so ein Optimist von Grund aus, auch Natur. Und wünsche mir dann eben ein neues Honduras hinsichtlich von Versöhnung zwischen den politischen Gegnern, die dort sich dann sehr stark bekämpfen und eine klare wirtschaftliche und soziale Lösung für die Bevölkerung im Lande. Dafür habe ich also auch als Botschafter mich intensiv eingesetzt.
Lassen sich die Situationen in Honduras und Venezuela miteinander vergleichen?
Nein, die Regierung in Honduras ist eine rechtsgerichtete Regierung im Sinne der USA und die Regierung in Venezuela ist eine linkspopulistische Regierung. Das sind zwei verschiedene Systeme. In Venezuela ist das sozialistisch, in Honduras ist das also sehr stark kapitalistisch geprägt. Und die Opposition in Honduras ist eine linke Opposition und die Opposition in Venezuela ist eine konservative Opposition. Nun, die wirtschaftliche Krise und die soziale Problematik in Guatemala, El Salvador, Honduras, Venezuela, Bolivien und Kolumbien, das lässt sich dann doch miteinander vergleichen. Auch die Problematik der Migration. 4 Millionen Venezolaner haben Venezuela verlassen, 2 Millionen Honduraner haben Honduras verlassen. Insgesamt 5 Millionen Mittelamerikaner haben die Region verlassen. Aber auch 5 Millionen Kolumbianer sind ins Ausland gegangen in den letzten 10 Jahren. Aus denselben Gründen Armut, interne sozialen und politischen Konflikten.
Ja, und die Kriminalität kommt da natürlich noch dazu. Es soll 40.000 Jugendgruppen geben, die sogenannten Maras, die einfach natürlich das Leben auch dort sehr gefährlich gestalten. Was muss passieren? Was braucht das Land, um als erstes eine Unterstützung zu bekommen?
Die Lösungsvorschläge, die in den letzten 10 Jahren eingesetzt wurden, sind Repressionen gegen die Jugend. Man hat Krieg geführt gegen die Jugend. Und das ist eben ein falsches Mittel. Das Mittel ist, ist eben, dass man Möglichkeiten und Opportunities anbietet für die Jugend. Das heißt Prävention, Erziehung, Arbeitsmöglichkeiten. Das sind die Lösungen für die Jugend und nicht die Jugendbanden und auch nicht die Repression durch den Staat.
Welche Arbeitsmöglichkeiten könnten das sein? Sie sagen, Sie sind ein Optimist. Also was gibt es für Möglichkeiten?
Es gibt viele Möglichkeiten im Sinne von zum Beispiel, dass sie sich eben, dass sich das Land entwickelt im Sinne von zum Beispiel Agroindustrie. Wir exportieren Rohkaffee und das wird dann in den entwickelten Ländern, zum Beispiel in Bremen, wird das dann verarbeitet. Wenn wir es vor Ort verarbeiten würden, dann hätten wir mehr Arbeitsmöglichkeiten für die Bevölkerung. Ähnlich ist es also mit anderen Produkten, wenn wir nicht nur Fleisch dann so exportieren würden, sondern wir würden es selber verpacken und selber verarbeiten. Wenn wir also auch die Rohstoffe vor Ort verarbeiten würden und würden dann eben Mehrwert exportieren, dann hätten wir mehr Einnahmen, wenn die Länder die Kredite gewähren, das also auch gewähren mit günstigen Zinsen, mit niedrigen Zinsen, dann hat das Land mehr Möglichkeiten, sich wirtschaftlich zu entfalten.
Eine Schlagzeile aus Venezuela. Die politische Krise in Venezuela bekommt nun auch die Deutsche Bank zu spüren. Ricardo Lagos Andino in SWR 1, Leute. Es geht um 20 Tonnen Gold. Was hat es mit dem Gold und Venezuela und der Deutschen Bank auf sich?
Da sind zwei Versionen bekannt. Die erste Version ist, dass die Deutsche Bank mit der venezolanischen Zentralbank Verträge unterschrieben hat, vor einigen Jahren, als es noch nicht diese Unruhen gab in Venezuela. Und das bedeutet, dass eben die Deutsche Bank also dann Eigentum von Finanzen von Venezuela verwaltet. Da entstehen dann Zinsen und diese Zinsen dann eben zugunsten von der Regierung ausgezahlt werden.
Ja, es ging da um einen Kredit von 750 Millionen Dollar.
Nun ist es so, dass die Deutsche Bank nicht mehr diese Verträge weiterführen möchte wegen der Sanktionen aus den USA. Man hat also etwa die Befürchtung, dass es Folgen haben kann für die Deutsche Bank und deren Geschäfte in den USA. Deswegen möchte man eben das jetzt mal beenden und so geht also dieses Eigentum von Venezuela an wen? An die Zentralbank von Venezuela oder an die Opposition? Die Regierung von Venezuela behauptet, das ist Geld der Venezolaner und muss an die Regierung zurückgezahlt werden, laut Vertrag. Es gibt ein Mediationsgericht mit Sitz in London und dieses Gericht hat schon gesagt, das sollte an die Zentralbank von Venezuela zurückgezahlt werden. Aber es gibt also dann einen Antrag von der Opposition, das nicht zu zahlen. Die Deutsche Bank hat also dann zunächst mal das eingefroren und hat diese Zahlungen nicht getätigt.
Was bedeutet es für die Deutsche Bank? Der Goldkurs ist ja auch gestiegen in der Zwischenzeit.
Das sind Verträge und irgendwann mal am Ende der Krise oder im Laufe der nächsten Monaten muss so eine Regelung kommen. Die Deutsche Bank kann dieses Geld nicht behalten oder dieses Eigentum nicht behalten und die venezolanische Regierung ist im Moment nicht in der Lage, das zurückzubekommen. Aber es wird zu einem Zeitpunkt kommen, wo, gehe ich davon aus, laut Vertrag dann diese Mittel dann zurück an Venezuela gezahlt werden.
Heißt es aber auch dann im Schluss, dass sich die Deutsche Bank den Forderungen der USA letztendlich gefolgt ist?
Nein, die Deutsche Bank hat sich gewandt an dieses internationale Gericht. Das ist üblich in der Finanzwelt. Und dieses Gericht hat ein Urteil ausgesprochen. Nur wurde dieses Urteil angefochten. Und solange dieses Verfahren läuft, hat die Deutsche Bank ja sozusagen eine gewisse Immunität gegenüber der USA, weil noch nicht das tätigen kann und darf, sondern muss immer abwarten, bis es zu einem Urteil kommt.
Und weil dieser Kredit eben nicht mehr bedient werden kann von Maduro, was bedeutet das letztendlich für die Menschen in Venezuela, dass die Lage noch dramatischer, noch kritischer wird?
Insgesamt alle Sanktionen haben dann zu einer Dramatisierung der Lage in Venezuela geführt. Das heißt, die wirtschaftliche Krise hat zu dieser sozialen Krise geführt, wo Lebensmittel und Medikamente knapp sind. Die Bevölkerung beziehen dann wenig solche Medikamente und Lebensmittel und haben dann große Schwierigkeiten, Engpässe. Sie leiden unter Engpässen dann bei den Lieferungen. Und die Sanktionen haben dann die Lage verschärft.
Wo kommen denn die Lebensmittel nach Venezuela gerade her? Gibt es da andere Länder, die davon profitieren? Vermutlich schon.
Zum Beispiel die Türkei. Die Türkei ist Lieferant von Konsumgütern, von Lebensmitteln gegen Gold.
Also da schließt sich dann der Kreis.
Ist also eine sehr, sehr komplizierte Lage für Venezuela und eine sehr komplizierte Lage insgesamt international, weil Russland und China Waffen und Technologie liefern, auch zum Beispiel für Energie und für die Ausbeutung von Naturressourcen.
Und wenn man drauf guckt, grob gesagt, ist es letztendlich, was die Menschen in Venezuela erleiden müssen, auch der Machtkampf zwischen China und den USA?
China und Russland auf der einen Seite, unterstützt von Iran, Türkei, Indien, und auf der anderen Seite dann USA, die dann natürlich Interesse haben, alle Beteiligten an Naturressourcen in Venezuela und auch Ausbeutung von Öl, von Gold und von anderen Mineralien, die es sehr viel in Venezuela gibt und wichtig sind für die Industrieländer.
Sie sind in Honduras geboren. Wann sind Sie denn nach Deutschland gekommen? Wie alt waren Sie da?
Ich war 17 Jahre alt und das ist vor 47 Jahren gewesen. Ich wurde in Deutschland mit offenen Armen empfangen. Ich hatte sehr viel Glück. Freunde, Bekannte und Kommilitonen und Dozenten haben dann mich sehr stark unterstützt. Ich lernte sehr schnell Deutsch, habe dann sehr schnell daneben eine Frau kennengelernt. Wir sind seit 45 Jahren zusammen, leben dann glücklich in Fellbad mit 6 Kindern und 6 Enkelkindern.
Mit 17 Jahren, da wird man ja komplett rausgerissen aus seinem Netz, was einen normalerweise auffängt. Wollten Sie gerne ins Ausland? Was war Ihr Antrieb dann auch? Mussten Sie fliehen? Wie war das?
Ich musste nicht fliehen. Ich hatte ein Stipendium und wollte sehr gerne studieren. Und ich dachte so mal, ich würde Europa erobern. Und ich habe ja da das Gefühl, dass er Europa mein Herz erobert hat.
Wie kam diese Einstellung, Europa erobern zu wollen? Ist das familiär bedingt bei Ihnen?
Ja, also mein Opa kommt ursprünglich aus Spanien. Und so war es also ein Traum, auch nach Europa zu kommen.
Was hat Ihr Opa gemacht?
Er ist ausgewandert. Besser gesagt, seine Familie sind eben nach Honduras ausgewandert aus Spanien. Das ist übrigens gewesen vor 100 Jahren. Wir haben 50 Millionen Europäer in Lateinamerika empfangen. Darunter sind 5 Millionen Deutsche, die in Lateinamerika leben, mit dem deutschen Pass und mit einem lateinamerikanischen Pass. Also wir sind ein Kontinent aus Migranten. Und von daher, ins Ausland zu gehen, gehört also zur Natur der Lateinamerikaner.
Und als Sie dann ankamen in Deutschland, was war erstmal Ihr erster Eindruck? Sie hatten vermutlich dann keinen Kulturschock.
Zum Glück nicht. Ich habe ja junge Leute kennengelernt, sehr freundliche Menschen. Und ich bekam dann sofort Unterstützung und wurde dann aufgenommen, lernte Deutsch dann sehr schnell und war beim Studium dann begeistert dabei und bin heute noch sehr begeistert bei meinem Beruf. Mein Beruf ist also gleichzeitig mein Traum und mein Hobby.
Ja, Sie sind Lehrbeauftragter an der Universität in Münster. Sie haben selbst in Münster studiert, damals Soziologie, Politikwissenschaft und Philosophie. Mit welchem Ziel damals? Was wollten Sie werden?
Ich wusste so mal, dass ich irgendeine Funktion übernehmen würde im Leben. Sei es Botschafter, Minister oder irgendeine Funktion als Rektor einer Universität. Ich wurde in eine Schule dafür trainiert. Und zwar, ich besuchte eine Eliteschule in Honduras. Das war die Schule der Salesianer. Und dort wurden wir also regelrecht gedrillt, um Verantwortung zu übernehmen.
Wie sah so ein Drill aus?
Nämlich zum Beispiel, dass wir dann lernten Rhetorik nach dem Unterricht oder dass wir am Wochenende Seminare hatten, um zum Beispiel Tagungen zu koordinieren oder eine Gruppe zu leiten, dass wir dann die Dynamik von Bewegungen also auch kennenlernen und dass wir also auch politisch, sozial, wirtschaftlich Verantwortung übernehmen in diesem Land.
Und Sie haben dann Ihren Doktor in Philosophie gemacht und sind danach ins Planungsministerium von Honduras gewechselt. War das gleich schon klar, dass Sie dann auch Botschafter werden sollten?
Ich war der Jüngste Direktor in der damaligen Regierung von Honduras vor etwa 33 Jahren. Und es war eine große Herausforderung. Alle meine Mitarbeiter waren ja älter als ich. Es gab also auch Mitarbeiter im Alter von 60 Jahren. Es war schwierig, aber nach 3 Monaten haben wir uns also sehr gut identifiziert, und zwar durch Motivation. Für mich ist Optimismus die treibende Kraft. Ich habe ja persönlich kennengelernt, Menschen wie Nelson Mandela, der 30 Jahre im Gefängnis war. Und das Erste, was er machte, als er frei kam, war eben Versöhnung. Und der Optimismus dieses Mannes hat mich da so sehr stark geprägt. Ich habe auch eine sehr enge Beziehung gehabt zu Kanzler Kenscher, der also auch der Optimismus in Person war und ein Kämpfer war. Und er war also jemand, der kontinuierlich Ziele verfolgt hat. Und daraus habe ich also auch sehr viel gelernt, auch durch meine Dozenten. Ich wurde zum Beispiel von meinem Dozenten immer wieder verdonnert zu Themen wie Planung. Und ich habe ja nicht gewusst, dass ich Planungsdirektor werden würde. Ich bin ihm sehr dankbar, jetzt mal, dass er mich dazu verdonnert hat.
Jetzt sind Sie selbst Dozent. Was geben Sie Ihren Studenten mit? Was ist Ihnen ganz besonders wichtig?
Zum einen ist Optimismus. Und zum anderen ist, dass man Fakten Fakten analysieren soll im Sinne der Interessen der Mehrheit der Bevölkerung. Und ich bin ein Anhänger von Konsensus. Das heißt, bei Studierenden für Politikwissenschaften ist nicht das, was ein Politiker aussagt, ausschlaggebend, sondern das, was Wissenschaftler darüber untersuchen und die Ergebnisse bringen. Wir sollen Lösungsvorschläge verbreiten, die im Sinne eines Konsensus und im Sinne der Mehrheit der Bevölkerung dann eben nach Lösungen suchen.
Wir wollten auf die Folgen der Globalisierung schauen und können vielleicht auch gerade mal eine Mail von einem SWR1-Hörer mit reinnehmen. Markus Steiniger aus Ravensburg schreibt uns nämlich und er sagt, die Industrieländer haben doch wenig Interesse daran, dass Lateinamerika seine Produkte selbst veredelt, denn gerade dieser Prozess lässt das Wirtschaftswachstum weiter in den Industrienationen wachsen. Er spricht von einem modernen Kolonialismus und möchte eine Stellungnahme von Ihnen.
Die Globalisierung hat Vorteile und Nachteile. Für etwa 100 Länder der Welt sind ja mehr die Nachteile, die eine Rolle spielen. Aber für 80 Länder der Welt sind auch Vorteile da zu verzeichnen. Beispiele sind in Lateinamerika Chile, Uruguay, Panama, Costa Rica und Dominikanische Republik. Alle diese fünf Länder haben ihre Absatzmärkte diversifizieren können, haben ihre Wirtschafts- und Finanzen auch diversifiziert und somit eine neue Grundlage für die Entwicklung des Landes dann geschaffen. Die sind ja nicht mehr so stark abhängig von einem Land, nämlich von den USA oder von einem Produkt, wie im Falle von Chile, von Kupfer, sondern die stehen jetzt mal auf mehreren Beinen und haben dann hohe Wachstumsrate und eine bessere Lage, soziale Lage der Bevölkerung im Allgemeinen, obwohl es immer noch Armut in all diesen Ländern gibt, aber weniger. Also Armutbekämpfung geschieht also auch durch wirtschaftliche Entwicklung und auch auf der Grundlage der Globalisierung. Im gegenseitigen Vorteil.
Was war die Grundlage, dass diese Länder es schaffen können?
Die Diversifizierung. Diversifizierung der Wirtschaft und der Finanzen. Das heißt, die haben ja mehrere Produkte, die jetzt produziert werden.
Unterschiedliche Wirtschaftszweige.
Genau. Und im Falle von Diversifizierung der Absatzmärkte. Chile exportiert 20% in die USA, 20% nach China, 20% die Europäische Union etc. Das heißt, wenn China in der Krise ist, sind die Nachteile für Chile weniger, als wenn man abhängig ist nur von einem Markt und von einem Produkt.
98% der Exporte bei Venezuela betreffen Erdöl. Also wie müsste sich Venezuela aufstellen?
Auch diversifizieren. Venezuela hat also diese strukturelle Problematik, nämlich Abhängigkeit nur von Öl und von einem Produkt und von Exporten dieses Produktes. Wenn die Sanktionen jetzt mal kommen und gekommen sind seitens der USA, gerade gegen die Ölindustrie, dann leidet Venezuela und leidet die Bevölkerung viel mehr und viel stärker. Venezuela hat die Hausaufgaben nicht gemacht in den letzten 40 Jahren, 50 Jahren und hat also dann die Mittel verschleudert in andere Programme und weniger in Investitionen des Landes. Und nun musste alles umgestellt werden, die USA liefern nicht mehr Maschinen und Medikamente und Lebensmittel etc. Und die müssen jetzt mal kommen, auch Waffen aus China und aus Russland.
Aber um unabhängig zu werden, braucht es natürlich viel. Wie beurteilen Sie beispielsweise den Stellenwert der Korruption? Das ist natürlich auch ein großes Problem, wenn wir jetzt bei Venezuela bleiben oder auch Kolumbien.
Bei der Korruption sind zwei Seiten. Es kann sein, dass eine westliche Firma aus einem Industrieland dann Schmiergeld zahlt, um einen Auftrag zu bekommen in einem Land wie Kolumbien oder wie Brasilien. Es ist auch, dass korrupte Funktionäre dazu beitragen, dass Armut entsteht, weil die Mittel dann verloren gehen für diesen Staat im Sinne von weniger Infrastruktur oder schlechter Infrastruktur oder Krankenhäuser, die nicht funktionieren oder Medikamente, die nicht geliefert werden, weil durch die Korruption eben das alles sozusagen sehr stark dann reduziert wird.
Sie
die Effizienz der Gesellschaft wird sehr stark reduziert.
Sie sitzen im zentralamerikanischen Parlament in Europa. Gibt es da Bestrebungen, so etwas zu unterbinden?
Nicht nur auf dem Thema der Korruption, sondern auch die Klimakatastrophe in der Welt, die Situation der Menschenrechte, die Themen der Gleichberechtigung von Mann und Frau etc. Alle diese Themen spielen da eine große Rolle. Integration und Zusammenarbeit zwischen den Staaten, Dialog als Lösungsmöglichkeit von Konflikten, das alles sind Gegenstände von einem Parlament. Auch die Industrialisierung und die Entwicklung der Länder werden dort diskutiert und es werden also Vorschläge verbreitet, um zum Beispiel ähnlich wie in der Europäischen Union Vorteile zu schaffen für die Bevölkerung in der Region.
Aber gerade wenn wir jetzt bei den Schmiergeldern bleiben, die natürlich auch für eine gewisse Armut in den Ländern verantwortlich sind, gibt es da Bestrebungen?
Ja, und zwar Rechtsstaat muss funktionieren, die Gerichte müssen funktionieren, die Bekämpfung der Korruption muss auch funktionieren. Und das schafft man also auch in dem Sinne, dass man also zum Beispiel Polizei und Staatsanwaltschaft und so weiter erstärkt und verstärkt und dass diese Leute dann eben besser bezahlt werden, damit die nicht anfällig sind für Schmiergelder.
Aber gerade die Richter, die Sie ansprechen, sind natürlich sehr korrupt in diesen Ländern. Also da muss man ja schon an dieser Stelle ansetzen und das ist besonders schwierig.
Leider ja. In vielen Ländern sind Richter besonders korrupt, weil sie dann zum Beispiel Mafia-Bosse oder Verbrecher oder Betrüger etc. dann freisprechen, mangels an Beweise und ähnliches. Und die werden dann mit Schmiergeldern dann bezahlt, um zu diesem Ergebnis zu kommen.
Sie sind seit fast 20 Jahren Vertreter des zentralamerikanischen Parlaments in Europa. Und jetzt blicken natürlich nach den Wahlen zu Europa alle auf die unterschiedlichen Posten. Da sitzen Sie ganz nah dran und können vielleicht mal kurz mitteilen, wie die Verhandlungen denn da aktuell laufen.
Die Erfahrung hat ja gezeigt, dass die verschiedenen Posten in der Europäischen Union auch so verteilt werden. Einmal geografisch, jemand muss aus dem Süden kommen, jemand aus dem Norden, jemand aus den wichtigen Mitgliedsländern wie Deutschland oder Frankreich etc. Das zweite Kriterium ist Frau und Mann. Ja, das dürfen nicht alle Männer sein. Es sind fünf wichtige Posten, die in den nächsten Monaten entschieden werden. Präsident des Europäischen Zentralbank, der Europäischen Zentralbank, Präsident des Europäischen Parlaments, Präsident des Rates, Präsident der Kommission und Beauftragte für Außenpolitik und Sicherheit.
Ja, Deutschland hätte potenziell zwei Kandidaten, einmal für die EZB, Jens Weidmann, und eben als Kommissionspräsident Manfred Weber. Wem rechnen Sie größere Chancen aus? Beide werden es vermutlich nicht werden können.
Nur einer kann es werden und dann gibt es einen Proporz nach politischen Parteien. Ein Liberaler, ein Sozialdemokrat, ein Christdemokrat, ein Konservativer. Alle diese verschiedenen Kriterien werden da in der Arithmetik und in der Logik der Europäischen Union dann diskutiert. Und ich glaube, die Verhandlungen werden dann sehr lange dauern. Mehrere Monate, bis man zu einem Ergebnis kommt, mit dem alle 28 Staaten zufrieden sind, weil England immer noch dabei ist.
Wird es kein Stichtag-Datum geben, zu dem man sich entschlossen haben muss?
Ich schätze, dass im Herbst dann alles geklärt ist und über die Bühne ist. Das Europäische Parlament wird sich am 2. Juli konstituieren und dann werden dann die Ausschüsse gebildet und alle die Kandidaten müssen erstmal in den verschiedenen zuständigen Ausschüssen im Parlament angehört werden. Danach kommt es zu den Wahlen und zu den Anhörungen der direkten Kandidaten, die dann schon eben von den Staaten vorgeschlagen werden. Und ich glaube, dass die Sitzungen, wo sie dann sozusagen entthronisiert werden im Europäischen Parlament, erst September, Oktober sein werden.
Und Sie sind jetzt ganz diplomatisch der Frage ausgewichen, wer denn größere Chancen hat von den deutschen Kandidaten. Sie haben wahrscheinlich auch eine persönliche Meinung, oder?
Wie gesagt, es ist sehr schwierig, das zu sagen, weil eben alle diese proportionellen Angaben müssen also dann zusammenkommen.
Kann es noch Überraschungen geben von Kandidaten, die man so vielleicht noch gar nicht auf der Liste hatte? Was hören Sie da?
Das ist so eine zum Beispiel die Frage ist, wird es noch die GroKo geben in diesem Jahr? Und wird Deutschland dann eine Regierung haben, die in der Lage ist, das also auch durchzusetzen oder vorzuschlagen? Oder gibt es eine schwache Regierung, die dann in der Lage ist? Wie sieht es aus mit dem Brexit? Bis Oktober ist also auch da ein Datum. Alle diese Elemente kommen da zusammen und deswegen ist es schwer zu sagen, wer das in der Tat dann, wer das Rennen machen wird.
Angela Merkel hat ja einen Posten in Europa für sich schon ausgeschlossen. Hätten Sie sie da ansonsten gesehen?
Sie hat ja schon gesagt, dass sie aus der Politik zurücktritt und dass sie dann keine Ambitionen mehr hat, politische Art. Viele haben es also auch gesagt, aber zum Beispiel Michelle Bachelet, Ex-Präsidentin von Chile, ist jetzt mal Beauftragte für Menschenrechte der Vereinten Nationen. Also solche Entwicklungen sind nicht auszuschließen bei Politikern.
Und Sie werden das weiter beobachten.
Gerne.
Ich sage herzlichen Dank für den Besuch in SWR1 Leute, Ricardo Lagos Andino.
Vielen Dank für die Einladung.
Eins gehört. SWR1.